Radio Maria Südtirol.
Ein Hinweis in eigener Sache. Sie hören eine Produktion von Radio Maria Südtirol, das sich ausschließlich durch Spenden finanziert. Referenten und Vortragende arbeiten ehrenamtlich. Die Audioangebote und Downloads werden kostenlos zur Verfügung gestellt. Bitte unterstützen Sie Radio Maria Südtirol durch Ihre Spende und ermöglichen Sie damit den weiteren Betrieb des Radios. Informationen, wie Sie spenden können, erhalten Sie beim Hörerservice in Brixen unter der Telefonnummer 0472 83 0094, im Programmheft und im Internetportal www.radiomaria.bz.it. Radio Maria Südtirol im Fokus.
Grüß Gott und herzlich willkommen zur Sendung im Fokus. Begrüßt Sie Christian Ortner aus dem Studio von Brixen. Schön, dass Sie mit dabei sind in dieser Mittagsstunde. Sie hören heute und in der kommenden Woche eine kurze Reihe. Eigentlich ist es ja ein Vortrag. Nachdem er in einer Sendung nicht Platz gehabt hat, gibt es zwei Sendungen. Es geht um das Thema Islam, ob und inwiefern dieser eine Bedrohung für Europa darstellt. Dieser Frage hat sich der Theologe Dr. Udo Hildenbrand aus Bühl gewidmet. Der Vortrag wurde aufgezeichnet, und zwar am 30. März 2017 im Haus Voitsberg in Farn. Sie hören heute den ersten von zwei Teilen. Vorab noch kurz zum Lebenslauf des Referenten. Der Theologe Dr. Udo Hildenbrand wurde 1943 in Heidelberg geboren, war langjähriger Gemeindepfarrer und wissenschaftlich tätig. Unter anderem war er Assistent am Lehrstuhl für Liturgiewissenschaft an der Universität Freiburg im Breisgau, war Referent für Priesterfortbildung und Präses verschiedener Cäcilienverbände. Daher war ihm natürlich auch die Musik sehr nahe. Er war dann Dozent im Fach Liturgik an der Staatlichen Hochschule für Musik in Freiburg und an anderen Ausbildungsstätten, hat auch eigene CDs produziert an verschiedensten Kirchenorgeln und Bücher und Zeitschriftenartikel zum Thema Liturgie und Kirchenmusik verfasst. Ein weiteres Thema neben der Musik, das ihn sehr beschäftigt, ist seit circa zwei Jahrzehnten das Thema Islam. Er hat sich sehr intensiv damit beschäftigt, und einen seiner themenbezogenen Vorträge, den hören Sie nun im Folgenden. Viel Freude damit.
Ein sonniges Grüß Gott von einem Nordschwarzwälder in den wunderschönen südlichen der Südtirol hinein, den ich schon öfters war. Gestern Abend waren wir im Josefssaal in Bozen, und ich habe ganz spontan den heiligen Josef, den Schutzherrn der Kirche, um den Beistand angerufen. Heiliger Josef, Schutzpatron der Kirche, bitt für uns alle auch jetzt in dieser Stunde und in diesem Anliegen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, gewiss erlauben Sie einem Theologen, dass er auch, wie gerade eben, auch zum Einstieg in die Ausführungen Bezug zu einer frommen Thematik nimmt, nämlich zu einer wundersamen Geschichte aus dem ersten Buch Salomon, dem zweiten Buch der Chronik vom jungen König Salomon. Wie Sie alle wissen, erschien diesem jungen König im Traum der Herr und er fragte ihn: Was wünschst du dir? Und dieser junge Mann hat etwas ganz Überraschendes gewünscht, nämlich: Verleih mir Einsicht und Weisheit, damit ich weiß, wie ich mich vor diesem Volk verhalten soll. Alles andere hätte man erwartet als dieses Gebet und diesen Wunsch des 19-jährigen Königs. Ich habe mich gefragt, was würde ich in einer entsprechenden Situation vom lieben Gott erbitten? Ich appliziere das auf unseren heutigen Abend. Was würde ich von Gott für heute Abend erbitten? Lieber Gott, würde ich sagen, verordne allen Verantwortlichen in den Kirchenleitungen, katholisch, evangelisch, den christlichen Kirchenleitungen bis hin zum Papst, 14-tägige Schweigeexerzitien. Und was sollen sie tun? Diese Hohen und weniger Hohen? Sie haben nichts in ihrem Zimmer als die Heilige Schrift, der Koran und die Geschichte des Islam. Die Geschichte des Christentums kennen sie. Aber halt, lieber Gott, würde ich sagen, mach's nicht nur mit den frommen Männern und Frauen. Es gibt ja auch Frauen in relativ hohen Verantwortungen. Mach's auch mit den Politikern. Wir haben einen unter uns, habe ich gehört eben. Eine Klausur, 14 Tage Schweigeklausur. Nichts anderes als den Koran und die Menschenrechte von 1948. Keine Interviews, keine Zeitung, nichts. 14 Tage grausame Lektüre, zum Beispiel mit dem Koran. Für mich grausam. So empfinde ich ihn. Aber mach das, lieber Gott. Also, nach dieser etwas aktualisierten Bitte, meine sehr verehrten Damen und Herren, möchte ich zur Vermeidung von Fehlspekulationen im Blick auf die nachfolgenden Ausführungen noch eine persönliche Bemerkung hinzufügen. Ich verstehe mich natürlich als gläubiger Christ, ich bin katholischer Priester und sage von mir selbst, von meinem christlichen, religiös-kirchlichen Selbstverständnis her, gleichsam von meiner geistlichen Natur her, bin ich ein Internationalist. Katholisch heißt international. Ich bin Multikulturalist, weil alle Kulturen in dieser katholischen Kirche vereint werden. Ich bin geprägt vom Wissen um die Gottesebenbildlichkeit aller Menschen, ohne Ausnahme. Und ich weiß um das Wort des Galaterbriefes, es gibt nicht mehr Juden und Griechen, nicht Sklaven und Freie, nicht Mann und Frau, denn ihr alle seid einer in Christus. Das ist die Grundlage, die geistliche, theologische Grundlage meines Denkens. Alle Menschen sind vor Gott gleich. Mein Menschenbild ist kompatibel mit dem Gottesbild und umgekehrt. Und zugleich habe ich auch die Einstellung, man möge das jetzt nicht missverstehen, dass jeder Mensch die Freiheit hat, irgendeine oder auch gar keine Religion auszuüben. Wir alle haben das Recht, katholisch zu sein oder nichts zu sein. Wer sagt das? Es sagen die UN-Menschenrechtserklärung. Jeder darf tatsächlich glauben, was er will. Jeder hat auch dabei die Freiheit, mit seinem ganz persönlichen, subjektiven Absolutheitsanspruch überall zu behaupten, mein Glaube ist der einzig richtige. Das sagen Sie hoffentlich alle. Ich sage es von mir. Meine subjektive Überzeugung ist, mein Glaube ist der einzig richtige. Und ich darf sogar für meinen Glauben werben. Ich darf sagen, das Katholischsein ist für mich insgesamt das beste Gesellschaftsmodell überhaupt. Ja, ich finde sogar, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass die katholische Kirche das Modell des Multikulturalismus ist. Die Verschiedenheit aller Nationen in der einen Kirche. Die Vielfalt der Völker. Ohne Unterschied der Rassen, ohne Unterschied der Hautfarben. Das ist katholisch. Ich finde, katholisch sein ist das Modell des Menschseins schlechthin im Blick auf die Multikulturalität. Allerdings, und jetzt kommt eine Einschränkung, darf keiner mit seiner Religion oder mit seiner Weltanschauung unter Berufung auf einen angeblich objektiven Absolutheitsanspruch besondere gegen Andersglaubende, gegen Andersdenkende gerichtete Rechtsansprüche mit seiner Religion bzw. mit seiner Weltanschauung an sie stellen. Mit anderen Worten, niemand hat auf dieser Welt, nach meinem Dafürhalten und sicher nach ihrem Denken auch, niemand hat auf dieser Welt das Recht, mit seiner Religion und Weltschauung andere zu täuschen, zu drangsalieren, den Glauben anderer zu diskreditieren oder zu bekämpfen oder zu verbieten. Ich glaube, da gehen wir alle überein. Niemand hat das Recht. Kein Mensch. sollte das Recht haben, muss ich sagen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, meine nachfolgenden Ausführungen sind völlig unabhängig von irgendwelchen Parteiprogrammpunkten. Man kann mich nicht festlegen auf irgendeine rechtspopulistische Linie, was immer das auch ist. Ich denke von meinem theologischen Ansatz her und von meinem Wissen um die Geschichte der Kirche, der Christenheit und des Christentums. Das war eine persönliche Bemerkung, die mir wichtig erscheint, um Ihnen verständlich zu machen, meine Grundhaltung und das Angehen dieser Thematik. Ich darf auf einen zweiten Punkt hinweisen. Jeder Mensch hat das Recht zu kritisieren. Das Recht auf Islamkritik steht jedem zu. Nicht-Muslime haben das Recht, nach Möglichkeit auch die Pflicht zur argumentativen und zur kritischen Auseinandersetzung mit der Religion Mohammeds. Denn der nach orthodoxem muslimischem Verständnis zeitlos gültige Koran sowie die islamische Lehre sind, meine sehr verehrten Damen und Herren, in zahlreichen Passagen und Aussagen ausdrücklich gegen Nicht-Muslime gerichtet. Ich wiederhole es. Es sind ungefähr 206 Passagen, die mit Gewalt zu tun haben. Passagen, die gegen Nicht-Muslime, also alle, die nicht den muslimischen Glauben teilen, und das sind alle, die nicht Mohammed folgen, sie werden konfrontativ im Islam, im Koran angegriffen. Der Islam ist insgesamt eine Herrschaftsordnung, die nicht nur das persönliche, individuelle, soziale, politische und religiös-kultische Leben der eigenen Religion bestimmt, sondern darüber hinaus. Der Islam errichtet eine Herrschaftsordnung seit dem 7. Jahrhundert, in dem nicht nur die Muslime unter dieser Herrschaftsordnung stehen, sondern das ist das Spezifische, dass auch alle Nicht-Muslime in diese Herrschaftsordnung des Islam eingeordnet werden sollen. Das ist die große Zielsetzung. Diese Religion will also, wenn möglich, mit ihren Vorschriften und mit ihren freiheitseinschränkenden Bevormundungen in das Leben aller Nicht-Muslime eingreifen. Das kapiert man nicht, aber das ist die Zielsetzung des Islam. Die Religion des Islam will in dein und in mein Leben eingreifen, wenn es kann, wenn es ermöglicht ist. Bedrückende Beweise liefert die islamische Eroberungsgeschichte von Anfang an bis zum heutigen Tag. Sie können natürlich die Frage stellen, und man stellt sich diese Frage, ist es überhaupt erlaubt, eine kritische Frage an eine andere Religion zu stellen? Darf ich als Christ den Islam kritisieren? Ich denke, Sie haben die Antwort sofort parat. Aber meine lieben Damen und Herren, es ist nicht so, dass das so selbstverständlich ist. Es gibt höchste Verantwortungsträger, ich sage es allgemein im Kirchenbereich, die sagen, nein, ich kann nichts über den Islam sagen, weil ich kein Muslim bin. Aber dieser Herr oder diese Denker und diese so Sprechenden, sie haben kein Problem, sich über den Kommunismus, über den Nationalsozialismus, über irgendeinen anderen Ismus, auch über den Katholizismus, wenn sie nicht katholisch sind, auszulassen, obwohl sie nicht dazugehören. Es ist also ein Unfug, bitte um Pardon, das so klar zu sagen, wenn jemand sagt, ich darf als Christ den islamischen Glauben nicht kritisieren. Wer sagt das? Der Vorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Professor Bedford Strom. Ich denke, Sie sind in mir einer Auffassung, dass das nicht logisch ist, ein solches Denken. Wer die Frage der Gewalt zum Beispiel, die im Islam existenzbedingend ist, von Anfang an da ist, Wer die Frage der Gewalt nicht thematisiert, der ist irgendwo blind. Wer sich weigert, Stellung zu beziehen zur islamischen Gewalt, der scheint der Gewalt zuzustimmen. Nach dem kanonischen Recht ist es so, wer im kirchlichen Recht, wer nichts dagegen sagt, der scheint zuzustimmen. Wer die Gewalt im Islam, wo auch immer sonst, bagatellisiert, verkleistert oder ignoriert, wer sich weigert, Stellung zur islamischen Gewalt zu beziehen, macht sich, wie ich meine, auch mitschuldig an der Fortsetzung von Gewaltverbrechen überall in der Welt. Er verhindert nämlich das absolut notwendige, sogar innerislamisch mit dramatischen Worten geforderte theologische Aufarbeiten der Gewaltproblematik im Islam. Gibt es innerislamische Stimmen, die von der Problematik der Gewalt sprechen, die das heftigst kritisieren, innerislamische Kritik? Ja, ich kann Ihnen einen Namen sagen, den viele von Ihnen kennen, nämlich der muslimische ägyptische Präsident al-Sisi hat nach den Anschlägen 2015 in Paris Folgendes geschrieben bzw. vorgetragen vor 600 Theologiestudenten des Islam in der Al-Azhar-Moschee in Kairo und vor den religiösen Führern. Zentrum praktisch der Vatikan in der muslimischen Welt. So also wörtlich Staatspräsident al-Sisi 2015: Das Werk der islamischen Texte und Ideen, die wir über Jahrhunderte als heilig erklärt haben, erzürnt die ganze Welt. Weiter heißt in diesem Bericht: Es könne nicht sein, dass 1,6 Milliarden Muslime die restliche Weltbevölkerung töten wollen, nur um selbst am Leben zu bleiben. Und da weiterhin stellt der Muslim al-Sisi fest, in dieser Corona von 600 hochqualifizierten Theologen und Studenten: Die islamische Weltgemeinschaft, die Umma, wird zerrissen und ist verloren durch unsere eigenen Hände. Es sei unfassbar, dass das, was die Muslime als ihr religiöses und heiliges Erbe betrachten, für sie selbst und für den Rest der Welt als Quelle der Angst, der Gefahr des Mordens und der Zerstörung wahrgenommen wird. Und er endet seine Philippika mit unmöglich. Das ist kein Christ, zwar ein umstrittener ägyptischer Staatspräsident, aber er hat das vor Muslimen gesagt. Was ist das Echo der westlichen Welt? Schweigen. Kurze Zeit später hat die deutsche Bundeskanzlerin, gestatten Sie, wenn ich ab und zu mal einen deutschen Akzent, bleibt bei mir nicht aus, aber Sie kriegen es ja auch wahrscheinlich im Wesentlichen mit, hat gesagt, nach diesem Anschlag in Paris: Ich halte eine Klärung der Frage nach der Gewalt im Islam durch die Geistlichkeit des Islams für wichtig und ich halte sie für dringlich. Ihr kann nicht länger ausgewichen werden. Frühjahr 2017 heute. Haben Sie was gehört, dass sich was getan hat? Dazwischen war nur die totale Grenzöffnung mit den Folgen, die wir wahrscheinlich noch in Generationen zu bewältigen haben, wenn wir sie überhaupt einigermaßen bewältigen können. Ich zweifle daran. Es gibt eine Reihe, meine sehr verehrten Damen und Herren, kritische Stimmen, die den Islam von innen her kritisieren und natürlich eine massive Kritik von außerhalb. Und es gibt Islamkritiker, die vom Islam sich distanziert haben und entweder weil sie christlich geworden sind, wie Sabatina James, die unter einer Fatwa leben müssen, nämlich einem Rechtsspruch, der da sagt: Wer dich erwischt, kann dich töten. Du bist ausgesetzt. Es gibt eine ganze Reihe von Islamkritikern, die bei uns in der freiheitlichen Demokratien diesen Terror, und es ist ein Terror, wenn man sich das vorstellt, man darf nicht mehr privat leben, eine ganze Reihe von Namen, weil sie sich kritisch mit Islam auseinandersetzen. Zuhörerinnen und Zuhörern, Religionsfreiheit, nur ein Stichwort, wird immer wieder betont. Du kannst doch nicht sagen, kannst keine Kritik üben, es gibt da schließlich die Religionsfreiheit. Das stimmt, es ist ein ganz hohes Prinzip wie die Meinungsfreiheit, aber die Religionsfreiheit ist nicht uferlos. Was heißt das? Hindus können keine Witwen bei uns verbrennen. Oder haben Sie es mal gehört? Hindus machen keine Probleme bei uns. Buddhisten machen die Probleme? Nein. Die Freiheit, auch die Religionsfreiheit, hat ihre Grenzen an der Würde der Person des anderen, der nicht so denkt wie ich. Es gibt in Deutschland entsprechende Informationen, die die Religionsfreiheit, das Glaubensfreiheit natürlich als oberstes Prinzip ansehen, aber dennoch keine schrankenlose Religionsfreiheit da ist. Es kann nicht jeder mit seiner Religion machen, was er will. Ich kann es zu näheren jetzt nicht aufführen, es wäre sicher sinnvoll, sogar über diese Thematik ein eigenes Seminar sogar zu machen, das gibt es wahrscheinlich. Meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, wer am Islam Kritik übt, der läuft Gefahr, dass seine Kritik als bösartig, obwohl er guten Willens ist und ihm um das Zusammenleben des Menschen geht, oder gar als psychisch krank betrachtet wird. Kritik am Islam zu üben, das wird von verschiedenen Gruppierungen innerhalb des Islam so betrachtet, als die Leute krank zu bezeichnen. Ja, sogar, dass Islamophobie bestraft werden muss. Also der Hass auf den Islam. Ich habe noch nie Hass auf irgendeinen Menschen gehabt und habe auch keinen Hass auf irgendetwas. Aber ich möchte kritisieren können. Das ist unser freies Recht in unserer freiheitlichen Demokratie. Das gilt innerkirchlich und das gilt von der Kirche nach außen hin. Meine sehr verehrten Damen und Herren, darf ich, und Sie erlauben es einfach, die Frage der Gewalt im Christentum und im Islam in einem ganz kurzen Vergleich zu bringen. Es wird ja immer wieder gesagt, wenn wir kritisch die Gewaltfrage im Islam angehen, ja, ihr Christen habt doch das genauso. Guckt doch mal ins Alte Testament rein, was da los ist. Guckt doch mal in die Geschichte des Christentums rein. Und da nicken wir Christen meistens sehr schnell ein und übergehen das Thema. Lassen Sie mich in einigen Punkten diese Frage Ihnen darlegen. Erstens, von Anfang Ihrer Geschichte an haben muslimische Machthaber großräumig und in unvorstellbarer Geschwindigkeit Länder und Regionen in Nordafrika, in Asien und in Europa über den Landweg, über den Seeweg mit Kriegen überzogen. Es wird bewundert. Manchmal hat man den Eindruck, die Bewunderung ist in der Geschichtsschreibung so groß, dass man das Schreckliche, was da geschehen ist, einfach ignoriert. In einem ersten Jahrhundert ist praktisch der Islam verbreitet von der arabischen Halbinsel nach Osten bis nach China rüber und nach Westen 711 nach Spanien, auf die spanische Halbinsel, iberische Halbinsel. Und von dort aus bis 1492 besetzt durch Muslime. Sicher nicht mit Verteilen von Blumensträußen, sage ich immer, sondern wahrlich mit Schwert, Feuer, Pferd, kriegerisch, mit dem Dschihad, mit dem Glaubenskrieg. Nach dem Tod Mohammeds 632 haben seine Nachfolger in einer Reihe von Blitzfeldzügen die muslimische Herrschaft über ein riesiges Reich ausgedehnt und zu einem der größten Reiche der Welt gemacht. Und diese Eroberungen waren eben äußerst brutal. Dabei hatten die Muslime die Aufgabe, so viel Land als möglich zu erobern und unter die islamische Herrschaftsordnung zu bringen. War nicht das Ziel, unbedingt die besetzten und eroberten Menschen zum islamischen Glauben zu erziehen, umzuerziehen oder umzuzwingen. Das gab es auch, aber es war nicht das absolute Ziel, sondern die Herrschaftsordnung überzustülpen, um aus den Nicht-Muslimen dann entsprechende Gelder herauszuziehen. Diese gewaltsame Islamisierung führte um 800 auch zum völligen Ausbluten und zur Marginalisierung der zuvor blühenden christlichen Kirchen. Die Ursprungsländer der Christenheit, meine sehr verehrten Damen und Herren, waren heute islamische Länder. Syrien, das heilige Land mit Jerusalem, Persien, Mesopotamien, Ägypten, Ursprungsländer des Christentums. Die Allah-Krieger überrollten Nordafrika, blühende Kirchen dort. Heiliger Augustin stammt von Hippo. Zu früheren Zeiten galt deswegen auch Nordafrika als Teil Europas. Und wenn sie nach Asien rübergehen mit Afghanistan, waren alle anderen Länder entlang der Seidenstraße buddhistisch. Pakistan und Bangladesch buddhistisch und hinduistisch. Was sind diese Länder heute? Alle islamisch, zumindest islamisch dominiert. Zum gewaltsam eroberten islamischen Herrschaftsbereich zählten 100 Jahre nach dem Tod, fast 100 Jahre nach dem Tod Mohammeds, Gebiete bis an die Grenzen Chinas und Indiens. Und um das Jahr 719 fast die ganze iberische Halbinsel, ebenso der Mittelmeerraum mit Rhodos und Kreta. Nur Griechenland und Anatolien, heutige Türkei, das Gebiet, das war noch teils byzantinisch-westliches Territorium. Von der Zeit Mohammeds, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, bis zum Beginn der Kreuzzüge, also 632 Tod Mohammeds, 1095 Ausbruch der Kreuzzüge, wurde insgesamt über die Hälfte der zuvor von Christen besiedelten Territorien erobert und islamisiert. Äußerlich gesehen für die Christenheit eine Niederlage von historischer Tragweite. Lassen Sie mich diesen Geschichtsreflex beenden mit einem Hinweis auf Bahsan Tibi. Der Islam wird als Religion des Friedens bezeichnet. Islam heißt Frieden, Parole, große Parole der Muslime, sicher bei Ihnen genauso gehört wie bei uns. Islam heißt Frieden. Der seit vielen Jahren in der Bundesrepublik Deutschland lebende Islamwissenschaftler und Muslime, Bahsan Tibi, er beschreibt das islamische Friedensverständnis. Erstens, Friede ist nur zwischen Muslimen möglich. Es gibt kein Friede tatsächlich zwischen Muslime und Nicht-Muslime. Sie staunen, weil wir nämlich von der Minderheitensituation hierher gehen. Wir gehen von der Minderheitensituation, in der Muslime hier in Europa sind, aus. Aber gehen Sie doch in die islamischen Länder. Friede ist nur dort möglich unter den Muslimen. Und wie dieser Friede auch sehr schwankend ist, können Sie daran sehen, dass von Anfang an heftigste Bruderkriege zwischen den Muslimen stattfanden. Wie es auf den heutigen Tag übrigens, wenn Sie Schiiten und Sunniten sehen, diese großen Religionsgruppen, die sich noch einmal vielfältig unterteilen. Dschihad, Krieg zur Ausbreitung des Islam, ist eine fromme Angelegenheit. Meine sehr verehrten Zuhörerinnen und Zuhörer, ich habe in einer großen Schulaula, hat ungefähr den Charakter von hier, aber viel größer noch gehabt, wo ungefähr 600, 700 Schülern stand ich allein da und habe gegen ein Podium angekämpft von Muslimen und islamophilen Freunden. Ich stand irgendwo am Mikrofon da hinten und habe den Begriff Dschihad, das war ungefähr vor 18 Jahren, in den Raum gestellt. Das gibt's nicht. Islam ist Frieden. Dschihad gibt's nicht. Das ist ein geistlicher Kampf. Das stimmt. Nach dem Islam ist Dschihad auch ein geistlicher Kampf. Aber Dschihad ist vor allem auch ein Einsatz der Muslime für die Verbreitung des Islam mit kämpferischen Mitteln, wenn es nicht anders geht. Und das erleben wir heute. Und die Aggressoren, das sind nicht die gewaltausübenden Nichtmuslime, sondern Aggressoren sind nach Bazan Tibi alle, die der Islamisierung im Wege stehen. Alle, wir alle eigentlich, oder diejenigen, die versuchen skeptisch zu sein und der Islamisierung etwas Einhalt zu gebieten, sage ich mal vorsichtig, wir sind die Aggressoren nach deren Verständnis. So ist die gesamte Eroberungs- und Erwerbungsgeschichte des Islam keineswegs ein Produkt der Missdeutung oder gar des Missbrauchs dieser Religion. Das sagt man heute allenthalben. Die Dschihadisten, die missbrauchen die Religion. Dann kann man nur sagen, ihr lieben Kirchenleute und ihr lieben Politiker, guckt mal in den Koran rein, was da steht. Und der Koran ist überzeitlich. Den dürft ihr nicht einfach so, wie ihr es gern tätet, sozusagen begrenzen. Dann wäre er nicht mehr der Koran. Und dann wäre der Islam nicht mehr der Islam. Und es gibt auch keinen Unterschied zwischen Islamismus und Islam. Der gute Staatsfürst von der Türkei, Erdogan, sagt, Islam ist Islam, es gibt keinen Islamismus und keinen Unterschied zwischen Islam und Islamismus. Das sagt er sehr deutlich. Das sind nur die konkreten Ausführenden, die sich nicht hindern lassen, getreu den Aussagen des Korans ihr Handeln zu legitimieren. Das Verhältnis zu anderen Religionen, darf ich einfach eine These nochmal formulieren, die Geschichte beweist, wo der Islam Fuß gefasst und schließlich Dominanz erreicht hat, sind alle anderen Religionen allmählich in den Hintergrund getreten bzw. verschwunden. Dabei war die rasante, unwahrscheinliche, schnelle Ausbreitung des Islam über die Kontinente der damals bekannten Welt hinweg nicht möglich durch friedliche Maßnahmen, sondern eben durch Feuer und Schwert. Türkei war im letzten Jahrhundert noch stark christlich geprägt. Ich glaube, heute sind insgesamt 10.000 Christen noch in der Türkei lebend. Keine Priesterseminare, keine, Sie wissen, die ganzen Kirchen dürfen nicht renoviert und gebaut werden. Papst Benedikt hat es versucht, verschiedene Bischöfe haben es versucht. Es ist versprochen worden, nichts eingehalten worden. Darf ich zum zweiten Punkt kommen, der geht etwas schneller. Kriege und Gewalt gegen Andersgläubige, Ungläubige und Apostaten sind durch den Koran religiös legitimiert auch gefordert. Nicht nur durch den Koran, meine verehrten Damen und Herren, sondern auch durch das Leben Mohammeds. Vorbildhaft, einzigartig, nacheifenswert. Der Koran und das Leben Mohammeds, so wie es in den muslimischen Schriften, in den Hadithen dargestellt wird, und die Aussagen Mohammeds, die sagen, das alles ist legitim, was ihr tut. Drittens, ich möchte einen Hinweis geben auf die Kreuzzüge. In diesem dicken Buch, das Sie ganz in den Ausgaben noch hier vorfinden, nämlich drei insgesamt, habe ich unter verschiedenen Artikeln von drei Verfassern einen ausführlichen Kreuzwegartikel. Mich hat die Kreuzzugsgeschichte schon als Jugendlicher fasziniert und ich habe mich intensiv mit beschäftigt, mit der neuesten Literatur. Und es ist frappierend, was mir selbst aufgegangen ist. Das ist nämlich ja immer wieder ein Argument, das Sie permanent serviert bekommen, wenn man sagt, Gewalt zwischen Christentum und Islam? Ja, ihr Christen, guckt doch mal auf die Kreuzzüge. Und das sagen unsere christlichen Theologen auch. Und ich könnte Ihnen Bücher nennen, Geschichtsbücher, historische Kirchengeschichtsbücher, in der die Richtung genauso angezeigt ist. Ja, wir müssen in großer Demut sagen, dass wir die Schuldigen sind. Man hat den Eindruck, wenn man das manches Mal liest, dass die Geschichte der Kreuzzüge sozusagen vom Himmel gefallen sind, ganz plötzlich. Das Faktum ist, dass 400 Jahre Geschichte des Islam die Kreuzzugsbewegung vorbereitet haben. Dass im Kern schon im Koran, im Kern schon im Leben Mohammeds die Kreuzzüge programmiert sind. Und ich möchte Ihnen hier die wichtigsten Ziele der Kreuzzugsbewegung summarisch aufzeigen. Die ursprünglichen wichtigsten Motive der Kreuzzugsbewegung waren Schutz der in ihrer Existenz bedrohten orientalischen Christen. Nicht der westlichen Christen, der orientalischen. Damals war schon die Trennung zwischen Rom und Byzanz. Die Solidarität der abendländischen Christenheit mit dem von Islam bedrängten byzantinischen Kaiserreich und den orientalischen Kirchen, die durch zwei Kaiser im 11. Jahrhundert die westliche Kirche um Beistand baten. Die westliche Kirche, der Papst in Rom, wurde um Beistand gebeten, zweimal von zwei verschiedenen Kaisern im 11. Jahrhundert, bevor die Kreuzzüge ausgerufen wurden. Das Absichern und Offenhalten der Pilgerwege aus Europa ins Heilige Land hinsichtlich der Überfälle und Raubzüge der Muslime auf friedliche Pilgergruppen. Da waren die Pilgergruppen, die in Jerusalem den großen Wallfahrtsort sahen. Jerusalem war das große Ziel der Christen. Wir können uns das gar nicht mehr vorstellen. Und wie viele haben sich auf die 4000 Kilometer strapaziöseste Wallfahrt gemacht und sind immer wieder von wem beraubt, bedrängt worden? Von den Muslimen. Auch das war ein Hilferuf, helft uns, wir wollen an unsere heiligen Stätten kommen. Die Selbstverteidigung der Christen, ein weiteres Motiv zum Schutz ihrer Freiheit, ihrer Kultur und Identität gegenüber den aggressiven Eroberungsfeldzügen islamischer Völker seit dem 7. Jahrhundert und den seither andauernden Repressionen. Die Urintention, die Urbewegung der Kreuzwegsgeschichte und der Kreuzwegsbewegung war keineswegs eine Rechristianisierung, wie es einer mal gesagt hat. Es ging absolut nicht darum, dass man das islamisch gewordene im vorderen Orient sozusagen rechristianisieren wollte. Man wollte schützen. Und dann gab es innerhalb dieser Kreuzzugsgeschichte natürlich auch katastrophale Situationen, wo sich Christen enorm schuldig gemacht haben. So sage ich immer, wie Christen, die im Zweiten Weltkrieg aufeinander geschossen haben, Franzosen gegen Deutsche und Deutsche gegen Engländer, sich viele auch schuldig gemacht haben, wo Mord, Lust und wie auch immer sich ausgebreitet hat. Aber das hat es auch gegeben bei den Kreuzzügen leider. Und deswegen ist auch eine schwere Hypothek lastet auf den Kreuzzugsbewegungen. Aber wir dürfen das nicht sozusagen als Maßstab nehmen, um zu sagen, die Kreuzzugsbewegung, das war eine Katastrophe pur. Den Kreuzzügen, die sich durch Versagen und Schuld zu einer schweren Hypothek für die katholische Kirche entwickelten, ging eine jahrhundertelange islamische Eroberungsgeschichte voraus. Und so war die Kreuzzugsbewegung eine notwehrende Reaktion auf die vorausgegangenen islamischen Aggressionen. Ein nächster Punkt zu den Kreuzzügen noch. Da wird immer wieder behauptet, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Kirche wird sich da permanent entschuldigen. Und es tun auch manche Kirchenleute. Ich habe in einer Fernsehdiskussion den ehemaligen Kölner Generalvikar sagen hören, ja, die Kreuzzugsgeschichte war eine eindeutige Aggression der Christen. Wir haben Schuld auf uns geladen. Ich habe tatsächlich intensiv versucht, irgendwelche Schulderklärungen der Päpste zu finden über die Kreuzzüge. Ich kann Ihnen sagen, zu den Kreuzzügen liegen keine Schuldbekenntnisse seitens der katholischen Kirche vor. Vielleicht von irgendwelchen Pfarrern, von irgendwelchen Theologieprofessoren, von irgendwelchen, ja, alles an alle Schuld bei sich selbst suchen, aber von daher auch den Blick verlierend für die wirkliche Situation. Es gibt ein Buch, ich habe es gestern Abend auch genannt, dummerweise habe ich den Titel vergessen, aber ich könnte es Ihnen, wenn Sie es wollten, könnte ich es Ihnen durchmailen. Ein Buch im katholischen Herder Verlag in Freiburg erschienen vor ein paar Jahren. Da ging es um die Schwierigkeiten der Kirche in der geschichtlichen Betrachtung, Hexenprozesse, Judenverfolgung, Antisemitismus. Und als allererstes steht bei einer ganzen Palette von Themen, als erstes steht die Kreuzzüge. In der Inhaltsangabe ist auch der Begriff Kreuzzüge. Ich habe dann versucht nachzulesen, bei der Inhaltsangabe, da stand die Seite gezeigt, die Kreuzzüge. Da war kein Wort von Kreuzzügen. Ich habe es 5-mal hin und her gelesen. Man hat einen Begriff genommen, um ein Buch umzusetzen mit diesem Titel der Kreuzzüge oder mit diesem Überschrift Kreuzzüge. Ich bitte Sie, wenn Sie das sich interessieren, machen Sie das, dass Sie sich informieren über die Kreuzzüge. Es lohnt sich tatsächlich. Sie können nämlich daran entdecken, dass nicht nur die Muslime diesen Begriff Kreuzzügler starten. Ja, kennen Sie den? Ihr Kreuzzügler starten. Ja? Erdogan sagt dann dauernd irgendwie Kreuzzügler, ja? Sondern dass der sozusagen genau umgekehrt zu benennen wäre. Ich habe einen besten Nonsenssatz in diesem Kontext irgendwo gefunden. Ich glaube, es war im Internet. Ich kann es jetzt nicht genau sagen, aber es ist hier auch belegt. Ein Nonsenssatz bringt die geschichtsfälschenden Aussagen zu den Kreuzzügen auf den Punkt. Und wie heißt der Satz? Spanien wurde 711 deshalb von Moslems erobert, weil Papst Urban II. Im Jahr 1095 zum Kreuzzug auffrieb. Habt ihr das kapiert? Das ist ein bisschen schwierig. Ich hab 5-mal nachdenken müssen, was wollte er sagen? Aber er ist fantastisch, der Satz. Ich darf wiederholen, Spanien wurde 711 deshalb von Muslimen erobert, weil Papst Urban II. Im Jahr 1095 zum Kreuzzug aufrief. So verdreht, so geschichtsfälschend wird diese Situation dargestellt. Wir sind immer noch bei der Thematik Gewalt, Christentum, Islam. Ich darf einen Punkt bringen im Blick auf Jesus und seine Lehre. Über das Friedenswirken Jesu in fast ausnahmsloser Gegensätzlichkeit zu Mohammed kann gesagt werden, Jesus hat nicht zur Gewalt aufgerufen, sondern zu Frieden und zur Versöhnung. Jetzt können Sie ergänzen, Mohammed hat auch zur Gewalt aufgerufen und auch zum Frieden. Aber die Gewaltsuren waren später. In Mekka, da war er in der Minderheit. Und erst dann, da waren die friedlichen Suren, die gutklingenden. Und erst dann, als er in Medina war, die medizinensischen Suren, die waren höchst aggressiv. 25 Tötungsbefehle Allahs gehen durch die Feder Mohammeds und stehen heute im Koran. 25 Tötungsbefehle und 206, ich habe die nicht aufgezählt, aber man kann sie nachrechnen, es gibt Listen, 206 Gewaltaufrufe gegen Nichtmuslime und auch gegen Muslime zum Teil selbst. Also, Jesus hat nicht zur Gewalt aufgerufen, kann keiner sagen. Und auch die kleineren Dinge, man kann ja alles sehr schön auseinandernehmen, zum Beispiel der Tempelbesuch, wo Jesus offensichtlich mit einer Gerte reingeschlagen hat. Es ist sehr interessant, sich zu informieren über diese Sache. Das war absolut keine Gewalt in diesem Sinne. Jesus hat nicht verfolgt. Er wurde vom Anfang seines Lebens an bis zum Kreuzestod verfolgt. Sie können sich jetzt selbst den Satz bilden. Mohammed hat verfolgt, Menschen umgebracht. Das sagt nicht ich, das können Sie überall nachlesen. Das können Sie nachlesen in nicht christlichen Schriften, sondern in den Hadithen, in den Aussagen über Mohammed. Und Mohammed ist das große Vorbild, der uns indiskutiert bei allen Muslimen. Koran, Mohammed und die Eroberungsgeschichte, diese drei Konstanten zählen zu den Gewaltfragen die sich ergeben, wenn man objektiv versucht, an die Sache ranzugehen. Des Weiteren kann, meine sehr verehrten Damen und Herren, noch etwas aus der Geschichte gefolgert werden. Christen haben ungerechte Gewalt ausgeübt. Christen haben auch nach dem 4. Jahrhundert Angriffskriege da und dort mal geführt. Karl der Große hat Zwangsmissionisierung, gab Gewalt unter den Christen. Aber jetzt kommt der springende Punkt. Wenn sie das getan haben, haben sie das trotz ihres Glaubens und gegen ihren Glauben und gegen die Lehre Jesu Christi getan. Wenn sie es getan haben, es ist Unrecht im Christentum geschehen, in der größten Weltreligion heute. Es ist Gewalt geschehen, aber nicht gegen das Ursprungsbuch der Bibel, nicht gegen die Lehre, nicht gegen die Lebenspraxis Jesu. Es ist geschehen aus eigenem Versagen. Also, mit anderen Worten, niemand kann, zumindest mit den neutestamentlichen Texten, die Gewalt im Christentum legitimieren. Wenn einer heute Gewalt ausübt, als Christ, man kann ihn nicht hindern unter Umständen, aber es widerspricht der Lehre Jesu Christi. Dagegen haben Muslime ungerechte Gewalt ausgeübt, Angriffskriege geführt, in Übereinstimmung, das ist der springende Punkt, in Übereinstimmung mit ihrem Glauben und der koranischen Lehre, der Lehre des Korans. Und in Übereinstimmung mit dem Lebensbeispiel Mohammeds. Das war übereinstimmend. Lassen Sie mich zu diesem Geschichtsrückblick noch Folgendes als Letztes ergänzen. Im Blick auf die entscheidenden Unterschiede zwischen den alttestamentlichen und den islamischen Gewalt- und Kriegsberichten ist festzuhalten. Das Alte Testament ist natürlich ein Buch voller Brutalität. Wenn Sie es durchlesen, wahrscheinlich haben es manche schon von uns von vorne bis hinten auch durchgelesen, es ist manchmal tief erschreckend. Aber das Alte Testament ist eine Widerspiegelung des Lebens der Menschheitsgeschichte. Da spiegelt sich in einer oftmals harten Brutalität das Leben der Menschen. Das, was wir tagtäglich in schrecklichen Abänderungen und verschiedenen Versionen schrecklichster Art nachlesen können, nachsehen können, das spiegelt sich im Alten Testament. Von daher ist es ein Geschichtsbuch der Lebenswirklichkeit des Menschen. Der Unterschied zu den islamischen Schriften ist, dass das Alte Testament keine normbildende Kraft für heute hat. Es gibt verrückte Leute, die von allem etwas ablesen können, aber es ist nicht möglich, auch aus harten Aussagen des Alten Testamentes sozusagen eine Norm abzulesen für unser heutiges Handeln. Weil die damals so gehandelt haben, nämlich mit Gewalt, dürfen wir auch handeln. Und wenn es der Fall ist, wenn einer unsicher wäre, ob er das tun darf, dann muss er das Neue Testament als Christ fragen. Und für uns ist das Neue Testament das letztlich in allem Maßgebende. Lassen Sie mich diese geschichtliche Betrachtung im Blick auch auf die Kreuzzüge mit einem Zitat von einem Historiker, Egon Fleick, beschließen. Im Blick auf die Kreuzzüge. Urban II. Sah 1095, so sagt der Historiker, richtig.
Wäre Konstantinopel schon 1100 gefallen, dann hätte die enorme militärische Kraft der türkischen Heere Mitteleuropa 400 Jahre lang früher heimgesucht. Dann wäre die vielfältige europäische Kultur wahrscheinlich nicht entstanden. Keine freien städtischen Verfassungen, keine Verfassungsdebatten, keine Kathedralen, so wie hier in Brixen, so wunderschön, die ich heute besucht habe, keine Renaissance, kein Aufschwung der Wissenschaften. Denn im islamischen Bereich entschwand das freie griechische Denken eben in jener Epoche. Der Schweizer Historiker Jakob Burckhardt urteilt, Zitat, ein Glück, dass Europa sich im Ganzen des Islam erwehrte. Das heißt eben auch, dass wir den Kreuzzügen ähnlich viel verdanken wie den griechischen Abwehrsiegen gegen die Perser.
Damit geht die Sendung im Fokus zu Ende. Sie hörten den ersten von zwei Teilen eines Vortrags, den der Theologe Dr. Udo Hildenbrand am 30. März 2017 im Haus Voitsberg in Farn gehalten hat. Das Thema, mit dem er sich beschäftigt hat, war die Frage, ob und inwiefern der Islam eine Bedrohung Europas darstelle. Wenn Sie die CD dieses Vortrags bestellen möchten, wenden Sie sich bitte an den Hörerservice von Radio Maria hier in Brixen unter 0472 83 0094. Schön, dass Sie mit dabei waren. Aus dem Studio verabschiedet sich Christian Ortner. Viel Freude mit dem weiteren Programm.
Sie hörten eine Produktion von Radio Maria Südtirol. Wenn es Ihnen gefallen hat, sagen Sie es bitte weiter. Radio Maria Südtirol finanziert sich ausschließlich durch Spenden. Referenten und Vortragende arbeiten ehrenamtlich. Die Audioangebote und Downloads werden kostenlos zur Verfügung gestellt. Bitte unterstützen Sie Radio Maria Südtirol durch Ihre Spende und ermöglichen Sie damit den weiteren Betrieb des Radios. Informationen, wie Sie spenden können, erhalten Sie beim Hörerservice in Brixen unter der Telefonnummer 0472 83 0094 im Programmheft und auf dem Internetportal www.radiomaria.bz.it. Wir danken für Ihr Interesse.